Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Beyonder Marketing Booster. Ihr wisst, wir haben vor kurzem ein bisschen umgestellt. Nicht ich gehe andere fragen, was sie so machen, sondern der Marco fragt mich, was er so machen soll.
Marketing Booster. Der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Baylor von Beyonder.
Wir haben die letzte Pilotfolge gemacht und wir haben euch eigentlich gefragt, was möchtet ihr gerne lieber hören? Und ich frage jetzt also gerade nochmal den Marco, was machen wir jetzt? Teriyaki oder Selbstständigkeit? Und Marco, wie sieht es aus? Wie hat die Community entschieden?
Genau, ja, also es sind sehr viele coole Rückmeldungen gekommen, aber die Community hat sich für Selbstständigkeit entschieden. Es ist sogar die Frage aus der Community gekommen, warum willst du dein Teriyaki-Baby lassen sterben? Das ist natürlich nicht so. Es geht ja nur darum, hier auf was, dass wir uns jetzt fokussieren. Aber das mit dem Teriyaki ist natürlich nicht gestorben.
Sehr gut. Das heisst, wir werden uns heute um die Selbstständigkeit von Marco kümmern. Also müssen jetzt dranbleiben. Und zum Schluss werden noch die Fragen von der Community, die sie gestellt wurden, auch noch einflechten lassen. Und ich würde sagen, wir legen los.
Cool. Freue mich. Merci.
Marco, du hast ja gesagt, deine Selbstständigkeit, nebst dem, dass du Chemielaborant bist, machst du das Thema Marketing und hast das für 2 oder 3 Leute gemacht. Nebenbei noch irgendwie die Teriyaki-Sauce. Ich habe noch eine im Kühlschrank. Die beide habe ich noch nie aufgebraucht. Eine ist noch rum. Muss mir noch Rezeptideen raussuchen von dir. Aber du wolltest dich als Online-Marketing-Consultant selbstständig machen, quasi als neue Konkurrent zu Beyonder. Wie hilfe ich jetzt meinem kleinen Ziehen-Kollegen, dass er uns irgendeinen überholt? By the way, wenn du uns überholst, dann müssen wir noch irgendwie einen Deal aushandeln, dafür, dass wir die ganze Geschichte jetzt machen, gell?
Ja, fix. Nein, also eben so ein bisschen für die Zeit im letzten Podcast ist schon wieder recht viel gegangen. Ich habe mich so entschieden, mich mit einem von meinen besten Kollegen zusammenzutun, weil sie einfach auch extrem in die Richtung zieht. Das wird Zeit zeigen, wie das rauskommt, aber momentan sieht das sicher sehr cool aus und ich mir da nochmal ganz andere Dynamik reingebracht. Also ich weiß nicht, wie du das so hast, oder? Aber irgendwie so, du hast jetzt so ein Team, wo wenn man mehrere Leute ist, jetzt halt schon natürlich mir manchmal schon ein bisschen, ist nicht nur 1+1, sondern eher fast eine Multiplikation irgendwie. Also.
Ja, ich hatte so vorher schon noch viel grössere Teams gehabt, in der Agentur, auf Kundenseite. Und ich habe immer gesagt, wenn du 100% oder sagen wir, du hast einen Arbeitslaut von 200%, du kannst aber nur 100% stemmen und willst noch jemanden einstellen, dann ist es nie so, dass die zweite Person ebenfalls 100% von dem kann stemmen, wo von diesen 200%, oder wenn du 100% machst, ist noch 100% übrig. Was machst du mit den anderen 100%? Die kannst du nicht jemand anderem geben, der auch 100% schafft, sondern der wird vielleicht von dem 60 können lösen und bringt dann noch selber aber 40 mit vielleicht, oder? Dann hast du also nachher nicht 200%, sondern 240% Arbeit. Und ich glaube, genau das ist so ein bisschen die Situation, wo du dich gerade befindest, oder du bist alleine für dich unterwegs gewesen, dann nimmst du noch jemanden dazu und der hat vielleicht noch andere Ideen, andere Wünsche. Und plötzlich haben aber viel mehr Arbeit als vorher und trotzdem zu wenig Kapazität, oder?
Genau, das ist wirklich so, oder? Es ist halt auch, jetzt sind wir diverse Leute angegangen und haben wirklich coole Projekte geholt. Und jetzt kommt so ein bisschen das, oder unser Anspruch, aber vielleicht das ist sicher auch eine Frage an dich, oder? Wie, also ein die Deliverables, also weißt du, wie siehst du am Schluss, wie entscheidest du am Schluss, das, was du ablieferst, das muss irgendwie, oder immer so ein bisschen der Anspruch, dass das der Kunde irgendwie begeistert, oder?
Wie, ja, ich glaube, vielleicht musst du noch 2, 3 Schritte zurückgehen. Oder wenn ihr jetzt 2. sind, dann fangen wir mal an mit der Rechtsform. Oder wenn ihr jetzt 2. sind, dann ist eigentlich schon mal wichtig, dass ihr euch entscheidet für eine Rechtsform, weil sobald oder ihr seid frisch am Markt, wenn das anfängt zu laufen und ihr euch verkrachet, und es gibt ja viele gute Kollegen, also Adidas und Puma ist, glaube ich, irgendwie so Adrian Dassler und sein Brüder, die sich verzankt haben und dann ist Puma entstanden, ist ja so das beste Beispiel, das ist nur der Brüder, das kann ja immer wieder passieren. Und ich glaube, du musst dir bei dem schon Gedanken machen, wie du das machst und dich dann auch vor allem mit deinen Werten und mit deinen Grundlagen auseinandersetzen. Also natürlich sagt man Customer First und das, was er eigentlich will, das muss geliefert werden. Aber du willst ja wahrscheinlich ein Unternehmen aufbauen mit einem langfristigen Wachstum, wo sich gut etabliert. Und da denke ich, muss man trotzdem allem Marketing hin und her sich darum Gedanken machen, wie baut man es im Grunde auf. Also was ist für Rechtsform, wie ist Beteiligung, zwei Leute ist halt immer blöd. Entweder machen der 50-50 und dann kann sich verstreiten, der eine hat mehr und dann ist der quasi immer so ein bisschen der Big Boss. Nachher geht es aber auch in die Kultur rein, wo genau das ja wieder spiegelt. Wie baust du das auf? Was ist so eure mentale Kultur? Was ist die Kultur gegen den Kunden nach außen? Und dann last but not least, bevor du ja eigentlich zum Kunden angehst, würde ich sogar noch sagen, musst du dich damit auseinandersetzen, wie viel das du eigentlich kostest. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was eigentlich euer Einstandspreis ist?
Nein, genau, das ist auch so, das ist auch so eine Frage. Oder? Dort sind wir jetzt gerade so ein bisschen dran am Kratzen, wo ein bisschen überlegen, weißt, machst du jetzt da Stundenansätze, machst du Pauschalen, wo in diesem Spektrum siedelst du dich an? Ich weiß nicht, wie also ist das so deine Erfahrung? Einfach?
Egal, ob du Stundenansätze oder Pauschalen machst, deinen Einstandspreis musst du berechnen. Du musst wissen, was ein Mitarbeiter kostet. Du musst die komplette Rechnung machen. Du nimmst dich mit Lohn, nimmst alles, was du an Hardware, Software, an Geld, an Budget brauchst und brichst das ab, wie viele Stunden kannst du eigentlich im Jahr dafür arbeiten. Und nachher, je nachdem, wie viel gibt es pro Stunde, gibt den Einstandspreis. Also bei uns ist es so, wir sind Herren und haben den Lohn, wir haben alle Nebenkosten, wir haben Hardware, Software, wir haben Infrastruktur, wo alles zusammengenommen wird. Dann berechnen wir, wie viele Tage pro Jahr jemand arbeiten kann. Und das ist natürlich mit Ferien und Krankheitsabzug irgendein Mittelwert. Nachher berechnen wir, wie viele produktive Stunden am Tag kannst du überhaupt leisten. Das ist ja bei euch massiv weniger, weil ihr macht es nicht Vollzeit. Und nachher kannst du basierend auf dem, was du dir für das auszahlen willst, einen Wert errechnen, den du brauchst. Der liegt dann vielleicht bei 50, vielleicht bei 100, vielleicht bei 150 Franken. Es kommt immer darauf an, wie du aufgestellt bist. Und dann weißt du, was dein Einstandspreis ist. Also alles, was du dann drüber kannst verlangen, ist deine Gewinnmarge. Und die sollte natürlich auch nicht zu tief sein. Man sagt, Agenturen haben vielleicht eine Gewinnmarge zwischen 5-10%, was relativ wenig ist, weil es natürlich sehr schwieriges Business haben. Das ist sehr volatil und du hast halt viele Leerlaufzeiten, wo du halt mal gar keinen Auftrag hast. Und was ich der Meinung bin, ob ich für Pauschalen bin oder für Stundensätze, ich grundsätzlich bin faul und sicher, mir schiesse an, Stunden zusammenzusuchen. Mhm. Das sage ich auch den Kunden, ihr könnt ja auch nicht am Ende vom Monat her und eure Mitarbeiter Stunden zusammensuchen und entsprechend dann den Lohn auszahlen. Natürlich, wenn du irgendwie provisioniert bist auf Arbeitsleistung, dann schon. Aber ich sage, lasst uns das machen, wie es wären wir eure Mitarbeiter. Deswegen haben wir uns für Pauschalen entschieden. Und wir haben quasi wie so eine Gleitzeit. Wenn es mal mehr gibt, wenn es mal weniger gibt, weniger. Aber am Ende des Tages glaube ich, das, was man sich durchsetzen kann im Online-Marketing, was es in der Schweiz braucht, sind Retainer. Es brauchen Leute oder Firmen, es brauchen Unterstützung von Leuten, die einem regelmäßig helfen können, wo quasi der verlängerte Arm sind in einer produktiven oder in der Umsetzungsphase. Wir gehen bei uns ein bisschen einen anderen Weg. Wir sagen, wir wollen die Kunden irgendwann wieder verlassen. Weil wir wollen sie ja befähigen, oder wir haben immer den Teachable-Teil noch drin, dass sie es selber können, weil ich finde, das Know-how braucht es langfristig im Unternehmen. Aber das wäre so mein Vorschlag, wenn ihr die Richtung würdet wollen gehen. Ich würde so in Retainer- und Begleitungsgeschichten gehen. Gerade ihr, wo wahrscheinlich im günstigen Bereich angelegt sind, könnt halt KMUs oder Startups angehen, wo ihr noch nicht so viel Budget habt. Und die sind froh, wenn sie jemanden haben, der das nebenberuflich macht, quasi.
Mhm, genau. Aber ich habe auch, also das habe ich mir auch schon ein bisschen gemerkt, in den Gesprächen, es ist schon häufiger so ein bisschen das Bedürfnis, so, wie du sagst, Retainer oder sogar etwas übernehmen, teilweise. Also
wenn du einen Retainer hast, übernimmst du ja meistens irgendeinen Teil, oder? Und das, glaube ich, kann gerade bei so kleinen Firmen recht, ich sage mal, interessant sein.
Mhm. Ja, ich glaube, das haben wir auch schon ein bisschen gespürt, dass, irgendwie, dass es nicht reicht, wenn du einfach ein cooles Konzept machst und dann sagst, hier, bang, mach, sondern dann fängst erst die Frage an, oder? Sei es zeitlich, also zum Teil nicht nur eine Frage, aber natürlich auch einfach zeitlich.
Wie setzt sich so das Konzept überhaupt um?
Genau.
Aber jetzt mal zu deiner ursprünglichen Frage. Wie kannst du eigentlich den Kunden begeistern, hast du gefragt? Oder das ist so... Wie schaffst du es eigentlich, den Kunden zufriedenzustellen? Und ich glaube, da haben wir im Marketing ein riesengroßes Problem, weil Marketing ist immer noch eine Kostenstelle. Marketing kostet etwas und bringt nicht wirklich viel. Und das ist immer schwierig zu sehen, wenn zahlt eigentlich das Marketing auf unsere Aktivität, also wenn zahlt unsere Marketingaktivität auf den Umsatz ein. Und ich glaube, da ist die grösste Diskrepanz. Für meinen Teil, ich frage jetzt zum Beispiel immer unsere Kunden, wenn sie jetzt ein Jahr in die Zukunft blicken und dann zurückschauen auf die Zusammenarbeit, was haben Sie denn für Erwartungen oder beziehungsweise was lässt Ihnen ein Lächeln auf den Lippen, um dann eben zu sagen, hey, das hat Spass gemacht und das würde uns weiterempfehlen. Und da kommen manchmal ganz interessante Inputs raus Und du hörst einmal nicht immer so, ja, wir brauchen mehr Umsatz, wir brauchen mehr Leute, weißt du? Sondern du kommst einmal, ja, wir müssen zusammen, wir müssen es glatt haben, es muss funktionieren, wir müssen einen konstruktiven Austausch haben, wir müssen auf Augenhöhe können kommunizieren, wir müssen uns auch mal können fetzen. Das sind alles so Sachen. Ich glaube, da muss man am Anfang sehr, sehr gutes Expectation Management, sage ich dem jetzt mal, das sagt man ja so gerne in der IT-Branche, muss man da walten lassen. Mhm.
Und das so ein bisschen mit, also das Einzige, was eben eigentlich so ein bisschen die Erwartung direkt kannst messen, ist ja irgendwie so Kampagnen, sagen wir jetzt mal Performance-Marketing. Ich weiß nicht, macht ihr das so, oder weißt du, dort ist schon immer so die Überlegung, ja, lasst ihr dort irgendwie performance-mässig auszahlen, oder?
Ich sage mal so, bei uns ist es ja ein bisschen speziell. Wir sagen Content in Verbindung mit Technik, wenn wir ja eigentlich etablieren. Also wir würden sagen, wie machst du guten Content? Wie machst du regelmäßigen, effizienten und effektiven Content? Und nachher, wie bindest du es eigentlich in die technische Landschaft ein? Also nicht nur mit Distribution, sondern dass man auch hergeht, also schon auch Distribution, aber wir binden es auch auf die Webseite ein. Wie sieht das strukturell aus? Wir tun das entsprechend in Mail-System einbinden, dass man den Content so kann verteilen, dass man es wirklich gut kann nutzen. Und da hast du einen gewissen Performance-Teil drin, aber es gibt auch gewisse Sachen, wo du keine Performance hast. Weil wenn du Marketing und Branding machst, dann ist es immer schwierig, wie messest du eigentlich, wie messest du das Ergebnis von Branding, dass deine Marke bekannt ist? Ja. Und im digitalen Bereich für uns gibt es so ein, zwei Indikatoren. Der sicher beste Indikator ist die Suche nach einem Brand in Google. Das ist ganz einfach in der Search Console zum Auswerten. Du gehst her und suchst eigentlich, wie häufig wird dein Brand eingegeben und hast eigentlich durch das einen Indikator, wird es besser. Bei Content auf der Webseite ist es natürlich noch einfacher, weil deine Average SEO Position entsprechend kannst rausholen. Wenn du bei Social Media ein bisschen reingehen willst, kannst du den Share of Voice noch mit drin nehmen oder den Bass halt, den du im Social Web erzeugst. Aber dann brauchst du häufig wieder ein Monitoring-Tool, das ein bisschen umfassender ist. Und das kostet meistens so viel Geld, wenn du ein richtiges Buchbares willst, dass du das eben, also gerade in unserer kleinen Schweiz, musst du einfach Geld investieren, weil sonst funktioniert es nicht. Und du findest viele Sachen nicht. Oder es ist einfach so klein der Markt, dass das gar nicht so groß stattfindet. Also ich sage mal, die Suche nach einem Brand ist immer ein guter Indikator für das Branding. Und für alles andere gibt es Sachen, die du kannst messen. Aber du wirst irgendwann im Marketing immer an deine Grenzen stoßen. Wir haben eine Kampagne gemacht für eine sehr grosse, bekannte Firma. Und die Kampagne hat lead-technisch so viel Leads eingespült mit dem Potenzial. Also es ist, das ist Sales-Qualified Leads, die da reinkommen sind. Die Leute haben gesagt, wie viel Geld sie im Prinzip würden ausgeben. Die haben gesehen, wie viel das es kostet. Okay. Nimm verflucht nochmal mit mir Kontakt auf. Und das hat der Return on Advertising Spend, der ist mehr als positiv gewesen. Aber der Return on Investment ist ziemlich positiv gewesen, ich weiß nicht mehr genau ganz. Aber da hat alles nichts gebracht, weil der Verkäufer keinen einzigen Vertrag oder nur wenige Verträge können abschliessen.
Ja.
Und da kannst du noch so gutes Marketing machen. Wenn es hinten raus nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Was aber auch halt wieder bedeutet, Marketing ist viel Change Management. Du musst halt auch, gerade wenn du bei altgesessenen KMUs bist, die halt noch sehr salesorientiert sind, dann musst du da sehr, sehr viel ändern, weil die meisten Sachen, die im Marketing sind gemacht worden, sind schlecht gewesen. Und die muss man besser machen. Oder es kommen irgendwelche Verkäufe von irgendwelchen Plattformen, die euch irgendetwas antrüllen wollen, wo einfach nichts bringt und wenn einer nicht rauskommt und er zahlt einmal ein paar Lappen und am Ende vom Tag geht er schauen, was es gebracht hat und merkt so irgendwie, ja, gar nichts, dann ist natürlich auch wieder eine Enttäuschung. Und da haben wir ein grosses Problem, dass das Vertrauen ins Marketing auch noch nicht auf dem Level ist, wo wir heute haben. Mhm.
Aber da hast du ja, weißt du, manchmal ist das ein Problem, wenn der Kunde, du merkst das vielleicht als Marketer, sagst, ja gut, dein Produkt ist halt vielleicht vom Pricing her oder so gleich nicht dort, was es sein sollte. Oder wie sprichst du das dann an, wenn du merkst, irgendwelche Strukturen hängen dran oder das Produkt an sich wahrscheinlich nicht, sonst gäbe es vielleicht nicht so, schon nicht mehr so, gar nicht mehr. Aber einfach, wenn du es merkst irgendwie in den Prozessen vom Kunden oder sonst, hat es irgendwie den Wurm, dann sprichst du es oft an oder sagst du, weißt du, eigentlich so ein bisschen für
das Heikot. Ich kann nur von mir sprechen. Ich spreche so Sachen ziemlich offen an. Und ich glaube, der eine oder andere, wenn der Kunde mithören würde, weiß es ja nicht, der kennt mich, der weiß, ich nerv dann auch ein bisschen öfters als Nummer eins. Weil ich mir halt sage, okay, wenn es nicht klappt und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich nicht der, der jetzt quasi den Kopf ins Sand steckt und sage, ich bin es nicht gewesen, ich mache es einfach und kassiere das Geld, sondern ich denke gesamtheitlich. Und da kann ich mir vorstellen, dass es Agenturen gibt, die das nicht haben oder nicht wollen, weil sie einfach auch angewiesen sind auf den Umsatz. Und das ist, deswegen sind wir auch keine klassische Agentur, sondern wir sind irgendetwas zwischen Berater und Agentur, etwas anderes. Also es ist etwas, das so, so eigentlich nicht kannst beschreiben, wie wir halt wirklich hergehen und sagen, wir sind Bestandteil von dir und deiner Bude. Wir sind Bestandteil von deinem Team, wir sind Bestandteil von deiner Kultur. Wir werden auch ich sag mal, Anlässe eingeladen, an Mitarbeiter, Weihnachtsessen vor Corona sind wir eingeladen worden. Wir können mit den Leuten irgendwie in Ausgang gehen, eins ziehen, machen, als wären wir wirklich Bestandteil vom Team. Und das ist sicher nochmal ein bisschen eine andere Dynamik. Und da musst du aber, das hat auch wieder mit der Kultur zu tun. Oder? Weißt, wenn die überhaupt so Kultur oder nicht?
Hey, klar, es ist so. Wir denken für uns so, bei uns ist einfach auch, weil wir halt beide relativ breit sind, schon noch so ein bisschen, kann ich auch nicht sagen, wir sind jetzt die Bude, die nur das macht oder mega in die Tiefe, sondern wir müssen schon ein bisschen auch schauen, dass wir irgendwie ein breites Spektrum abdecken können und dementsprechend, nein, ich darf jetzt nicht dein Modell kopieren, aber irgendetwas, das müssen wir auch noch ein bisschen finden, weißt, wie...
Du, die Berner Region deckt man eh viel zu wenig ab, also von dem her... Ah, ist okay. Konkurrenz belebt das Geschäft,
weißt du? Nein, aber eben, ich weiss, vielleicht noch so, das ist schon die Frage an dich, oder? Du, wie siehst du das eben? Es gibt mega viel, das habe ich schon letztes Mal so ein bisschen Art gefragt, oder? Aber wie machst du das, wenn du so ein bisschen breiter bist? Oder wie siehst du das denn nicht? Aber du hast letztes Mal gesagt, du siehst schon ein bisschen, dass es auch eher ein bisschen breitere Leute braucht. Aber bei uns wäre das irgendwie so ein bisschen, mehr, in dem Sinne, wir helfen dir zu wachsen und helfen dir aber die Sachen rauszupicken, die du zum Wachstum brauchst, zum Beispiel?
Schau, da ist halt so, welche Zielgruppe sprechen da. Wenn du jetzt irgendwie ein Startup ansprichst, wo langsam wachsen, die können sich jemand nebenbei, der es ein klein macht, leisten, dann kannst du halt sehr breit aufgestellt sein. Hingegen, wenn du halt in größere Firmen gehst, sie brauchen halt mal einen Spezialist. Also weißt, wenn du irgendwie in ein mittleres Unternehmen gehst mit 200, 300 Mitarbeitenden und die brauchen das eine Spezialist irgendwie für Google Ads, dann wirst du wahrscheinlich mal sagen, ja, nein, er kommt besser nicht. Weil irgendein muss ich auch sagen, also sagen wir auch bei uns, wenn es um eine gewisse Budgetgröße geht, sagen wir halt auch, da würden wir lieber jemanden hinzuziehen. Für aber so das Grundsetup, das Grundrauschen zu erstellen, dann ist es eigentlich völlig okay, weil ich behaupte mal, wenn jemand mit einer soliden Ausbildung, und da kann ich auch mal ein bisschen Werbung für den Marco machen, der Marco hat eine grundsolide Ausbildung, das, was er bis jetzt gemacht hat, das macht einen sehr guten Eindruck. Es gibt sicher irgendwelche Sachen im Detail, die man noch optimieren kann, aber es ist sicher besser, als dass manches andere machen. Also von dem her, ja, in die Breite und dann versuche ich ein bisschen zu finden und auch schauen, was einem liegt. Du machst es relativ frisch. Also weißt du weißt noch nie, wo jetzt genau deine Passion liegt. Oder? Wir für uns sagen zum Beispiel, das Thema Ads, das ist weniger für uns. Es passt in das Content- und Technik-Konstrukt nicht so fest rein. Hingegen andere Sachen wie die Struktur von einer Website, analytischer Aufbau, passt natürlich super in den technischen Teil drin.
Aber eben, du siehst schon, oder manchmal, jetzt gibt es auch, wenn du Content, eben wie du sagst, irgendwie kommst du ja gar nicht, wenn du es für etwas Kleineres machen willst, kommst du ja gar nicht darum, die verschiedenen, auch an verschiedenen Orten können zu helfen. Irgendwie, jetzt kannst du nicht eine Massnahme einfach isoliert anschauen.
Oder? Definitiv nicht. Du musst, ich sage, Marketing ist ein generalistisches Thema. Wir müssen viel mehr in der Breite denken und viel mehr verstehen, was brauchen wir eigentlich alles, als immer nur, wir brauchen nur SEO, weil morgen kommt Google, ist weg vom Fenster und wir haben 100'000 andere Suchmaschinen, jede funktioniert anders und nie, wo bist, hast du eine Platzierung, wo du sie vorher hattest und nachher berichtet der Traffic zusammen. Oder LinkedIn schaltet sich ab oder keine Ahnung was, ich weiß auch nicht, unser Bundesrat hat plötzlich das Gefühl, wir müssen irgendwie eine Internetsperre einrichten, gewisse Social Networks gehen nicht mehr und du hast voll auf das aufgebaut. Bam, alles weg, dann brechen wir zusammen und das willst du ja eigentlich nicht. Also sprich, du musst eine sehr, sehr diversifizierte Verteilung von deinen Aktivitäten haben.
Wo hast du dort da, weißt du, so es kommt ja nicht an den Moment, wo du eben sagst, okay, sei es von Menge oder eben von vielleicht etwas Teufels ist, nimmst du dort Freelancer dazu? Oder? Ich habe gesehen, du hast ja selber auch Freelancer, je nachdem, aber du hast wahrscheinlich mehr für die Menge können.
Wir haben zum Beispiel bei uns einen Freelancer fürs Texten und einen Freelancer für Videos. Am Anfang habe ich viel mehr wie Freelancer zusammen geschafft, weil manchmal wirst du einfach merken, denn wenn eine externe Person so viel günstiger ist, dass dein Management eigentlich noch einrechnen kannst und du kannst es immer noch zu einem gewinnbringenden Preis verkaufen, dann macht es Sinn, einen Freelancer zu nehmen. Also weißt du, wenn ja, du noch klar, quasi Gewinn klar. kannst, daraus rausziehen oder zumindest ebenerdig rauskommt, wenn es dir Zeit spart. Und dann nimmst du ihn hinzu und wir haben zum Beispiel fix viel früher zusammengeschafft mit UX und mit Technik-Sachen. Das ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen retro gegangen und wir haben jetzt selber jemanden im Bereich UX, wo wir am anzüchten sind. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch Texter und Videomensch, wenn es um Outdoor-Aufnahmen geht, wo wir technisches Equipment brauchen.
Okay, ja. Aber das ist in dem Sinne eine gute Erfahrung, eigentlich eben grundsätzlich sagst. Warum nicht? Aber gleichwohl baust du gerne ein Team auf. Also mir ging's, ich spüre es echt bei mir auch so, weißt, ich finde es cool, wenn du dann jemanden längerfristig bei dir hast, wo der so ein bisschen der ganze Spirit ist, dann vielleicht schon ein bisschen anderer.
Logisch, also ich habe noch versucht, Freelancer stärker mit einzubinden. Das ist natürlich je nachdem auch wie ein Aufwand für Freelancer. Es kommt ganz darauf an. Ich sage mal, je näher du so der Wertschöpfungskette hast und je mehr du im Prinzip regelmäßige Return von dem Ganzen bekommst, dann nimm die Person rein. Das haben wir im Design gemerkt. Wir brauchen aber für Content Creation, wir holen jemanden rein. Das können wir nicht die ganze Zeit extern machen. Und das merkst du aber am Anfang musst du einfach, sage ich mal, ganz ehrlich, eigentlich müsstest du deinen Job gründen und deinen Kollegen auch und ihr müsst Vollgas geben. Okay. Und dann einfach mal alles annehmen, was euch irgendwie über Query läuft. Und machen. Und nachher im Prinzip aus dem lehren und dann schauen, in welche Richtung das du es entwickelst.
Ja, das sind wir eigentlich wirklich am Machen. Also jetzt haben wir recht Projekte reingeholt und sind voll in dem Machen und sagen einfach bis jetzt einfach ja, 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 oder? Und geben Gas, ja.
Das ist gut. Aber du, was hat eigentlich sonst noch Community-Anfragen noch gestellt?
Ja, also es sind einige reingekommen, aber vielleicht mal so ein bisschen. Es sind viele Fragen natürlich an dich gekommen,
als Experte. Ja, so Joker-Fragen kann man ja zum Schluss an mich noch richten.
Nein, also so etwas ist natürlich einfach, was sicher ein bisschen generell ist, oder so fake it till you make it, oder wie soll Marco gleichzeitig Kunden anwerben und lernen? Also, oder so ein bisschen, genau, aber wie bewegst du dich in dem?
Schau mal, was nicht sollte sein, ist, dass der Kunde ein Testobjekt ist, ohne dass er es weiss. Also wir sagen auch immer ganz klar, wenn wir etwas ausprobieren, dann sagen wir das dem Kunden und geben ihm einen entsprechenden Rabatt, sodass wir eigentlich da so ein Nullsummenspiel haben. Mhm. Fake it till you make it bin ich gar kein Freund. Das Einzige, was ich sage, immer fake it till you make it tut, erlauben ist, wenn du ein MVP machst und sagst, du möchtest, oder einen Smoke Test eigentlich zuerst noch, du möchtest zuerst mal herausfinden, kommt das ganze Thema an, oder? Oder funktionieren gewisse Prozesse? Das machen wir zum Beispiel gerade mit unserem Venture MOOCs, die Music Loop Blocks, wo wir eigentlich am Aufgleisen sind, wo es darum geht, dass wir gesagt haben, wir wollen Musikstücke, wo du in der Länge kannst, individuell verkürzen und verlängern mit verschiedenen Passagen. Also, oder wenn du einen Musikclip machst, das größte Problem ist immer zu wissen, wie lang ist der Musikclip und du musst einen dementsprechenden Sound dazu haben. Und du hast eigentlich wie so Bausteine, die hintereinander kannst hängen und wo dann eben auch sagen, jetzt kommt eine dramatische Melodie, jetzt kommt eine Action-Melodie und dann kommt irgendwie Easy und Motivation, wo du so ein bisschen einen Wechsel drin hast. Und da haben wir jetzt einfach mal auf Typeform, so wie wir uns das Formular eigentlich gemacht haben für die Umfrage, haben wir auf Typeform das Ganze eingerichtet und mal geschaut, funktioniert das eigentlich überhaupt mit einer digitalen Abfrage, oder? Und haben wir nichts gebaut und das ist auch irgendwie fake, oder? Aber am Ende vom Tag haben Tester zumindest einen Soundtrack bekommen, nichts zahlt und müssen einfach ein bisschen Zeit investieren und mit mir quatschen. Mhm. Und dann werden wir es machen, wenn wir da sicher sind. Und da finde ich so Sachen legitim, oder wenn man so Lead-Formular macht oder also mal so Anmeldung für Interesse bei Kunden zeigen, um zu schauen, ob das ankommt, finde ich völlig okay. Aber irgendwie jetzt zum Beispiel, dass wir würden sagen, wir machen die Google Shopping Feeds für deinen Online-Shop irgendwie für 500'000 Produkte, da würde ich nicht einfach hergehen und sagen, ja easy, das mache ich dann schon. Weil das große Problem ist, der Kunde oder die Person, die das Vertrauen zu dir aufgebaut hat, die denkt dann, ah ja easy, du kannst das. Und je länger das es dauert und je mehr Fragen du nicht beantworten kannst, umso mehr bröckelt das Vertrauen. Wenn das Vertrauen bröckelt, dann hast du am Ende vom Tag ein scheiß Feedback vom Kunden und das willst du eigentlich nicht haben. Also von dem her ganz wichtig, in meinen Augen, wenn man Sachen anbietet und die Sachen anbietet, wo man weiß, dass man sie kann. Mhm. Und wenn man sie nicht kann, klar kommunizieren, komm, let's give a try, lass uns das ausprobieren, bei uns etwas zum Testen und du kannst davon profitieren, indem man es günstiger macht.
Mhm. Ja, nein, das sehe ich. Das ist schon meine Philosophie. Das da bin ich voll bei dir. Weil ich würde mich auch nicht wohlfühlen, irgendwie zu sagen, hey, kein Problem. Und dann, irgendwie jetzt Flugzeug beim Phantom Kaye zusammenzusetzen. Oder es klingt immer so cool, weißt, wenn du irgend so einen amerikanischen Guru hörst, sag ich, einfach machen und dann lässt du es schon. Aber, ja.
Ja, du musst schon machen. Also, weißt, da muss man halt ein bisschen differenzieren. Du lernst halt auch viele Sachen, wo du jetzt dem Kunden nicht schadest. Ich finde immer, der Schaden beim Kunden muss sehr, sehr tief bis gar nicht vorhanden sein. Oder so, dass er es nicht merkt, sondern der Schaden, der entsteht bei dir. Und du musst halt damit rechnen. Manchmal hast du halt Sachen, die sind halt over the top viel aufwendiger, als wir das eigentlich geplant haben. Aber that's it. Damit, das musst du einberechnen. Deswegen genau, haben wir ja auch eine gewisse Marge auf dem Produkt. Oder?
Genau, aber das ist auch das, oder? Ich meine, wenn ich dann schlussendlich dreimal so lange habe, wie er vielleicht das Gefühl hat, dann ist das easy, oder? Weil der ist bei mir und solange...
Ja, solange er nicht merkt, so, oh Scheiße, genau. Wir hätten eigentlich schon letztes Jahr fertig sein und du bist immer noch dran, klar. Dann...
Nein, weißt du, ich meine, man merkt irgendwie etwas, wo vielleicht kommt gar nicht weiss, wie lange das geht. Und du lieferst, ich sage, weißt du, ich liefere das morgen, ich liefere so morgen, aber ich bin halt heute doppelt so lange dran wie geplant.
Ja. So übrigens, falls sich irgendjemand fragt, warum die ganze Geschirr da rumschlägt, ich glaube, dass da noch Teriyaki-Sauce im Hintergrund gekocht wird. He?
Ja, da ist wirklich jemand in der Küche ein bisschen am Wüten.
Einfach, ich kann es leider nicht rausschneiden, aber dass das klar ist. Und jetzt ist auch noch mein Video im besten Moment abgebrochen. Also alle, die jetzt YouTube schauen, haben es recht lustig, bei mir zuzuschauen. Jetzt bin ich wieder da. Was hat die Community sonst noch so gefragt?
Genau, also zum Beispiel ein bisschen konkret war, Chris, was sind die nächsten drei Schritte für Marco? Also was sind die nächsten drei Steps, die du empfiehlst?
Ich würde, wie gesagt, wenn jetzt zwei das sind, empfehlen, euch zu überlegen, welche Rechtsform ihr wählt. GmbH ist das Einfachste, das Günstigste. Ihr müsst ein bisschen etwas einschießen und dann eben klar regeln, was ihr machen müsst. Das ist essentiell. Weil nachher, wenn ihr selbstständig macht, andere Rechtsformen, muss ich ehrlich gesagt sagen, kenne ich mich nicht aus. Da müssen wir die Profis dazuziehen. Das würde ich aber auf jeden Fall machen. Und der nächste Schritt ist eigentlich mal hergehen und sich so ein bisschen Herleitung und Idee, so der Grund, warum ihr das macht, euch klar werden. Gerade wenn es Zweite sind, ist es extrem wichtig, dass ihr an einem Strang zieht. Mhm. Und basierend auf dem eigentlich versuchen abzuleiten, was eure erste Idee für Kunden ist. Und dann mit dem eigentlich rausgehen, warum sind ihr dort, zu den Kunden sagen, was könnt ihr machen und dann mal Produkt eigentlich, oder Dienstleistungen verkaufen. Und ich sage mal, da kommt eigentlich, also das ist so quasi der letzte Schritt, der jetzt in der Reihenfolge ist. Aber das, was mit den Dienstleistungen verkaufen aber nicht vergessen wird, ist das, was wir am Anfang gesagt haben oder vorhin schon gesagt haben. Es muss zufriedenstellend sein. Und das ist so ein bisschen das, wo nicht vergessen werden. Und ich glaube, wenn das wirklich, wirklich gut machen willst, oder wenn ihr das wirklich gut machen dann müsst ihr mutig sein und müsst das Vollgas machen. Weil drei Sachen aufs Mal machen, nein, vier, du hast noch eine Freundin. Da wird recht schwierig.
Wie du hörst, unterstützt sie ja tagkräftig, oder? Also mit dem Rücken frei, mit Abwaschen und... Nein, aber...
Ja, aber du, irgendwann bei beim nächsten Podcast schießt dir wahrscheinlich die Töpfe an den Kopf, weil sie sagt, du machst jetzt nur noch Selbstständigkeit und keine Teriyaki-Sauce mehr.
Ja, das ist ein bisschen das. Ja, nein, aber ich gebe dir recht, ja, das machen wir fix. Ja, was haben wir da noch so? Aber ich nehme da nicht gerade alle, aber das haben wir schon beantwortet. Genau, so jetzt, eigentlich diese zwei Fragen sind ähnlich. Oder? Das heisst, wie viele Kunden brauchst du, um zu überleben und gleichzeitig auch, wie schnell kannst du so eine Agentur aufbauen? Oder? Ich denke, die Fragen spielen ein bisschen zusammen.
Das spielt eigentlich auch wieder am Anfang mit dem Einstandspreis berechnen, wo du eigentlich ein bisschen wissen, wie viel das du kostest. Mhm. Und dann weißt du auch, wie viele Kunden das du brauchst, weil dann kannst du berechnen, was du eigentlich als Soll im Monat musst haben. Du weißt deine ganzen Ausgaben und nachher, was musst du eigentlich erreichen. Und wenn du das hast, kannst du, also wir arbeiten zum Beispiel sehr stark mit einem Forecast, wo wir sehen, wenn haben wir welche Retainer, also wenn haben wir welche Kunden zusammenarbeiten, wissen eigentlich so sehr, sehr genau, hey, schaffen wir es eigentlich bis dann und dann, haben wir da genügend Aufträge, haben wir zu wenig, müssen wir noch etwas machen. Und hast eigentlich so deine Preisstruktur und deine Kostenstruktur relativ gut im Griff. Ja. Jetzt muss ich nur mal sagen, der zweite Teil, der eingeflossen ist, habe ich gerade, ist mir empfangen.
Ja, nochmal schnell die Zwischenfrage, oder? Wenn du sagst, wenn du jetzt siehst, dort haben wir ein bisschen ein Loch. Wie machst du das, dass du dann sagen, ja, jetzt drehe ich ein bisschen auf? Bist du dort selber aktiv im Netzwerk oder Sachen, die du vielleicht hast rausgeschoben hast, die du jetzt kannst aktivieren kannst?
Das ist ein bisschen der Nachteil von unserem Businessmodell mit den Retainer. Wir schaffen natürlich den meisten mit Retainer, die irgendwie 3 Monate mindestens lang funktionieren. Mhm. Und es kann mal sein, dass man mit einem Kunden früher fertig wird oder er kündet oder Corona kommt oder ist. Ja. Und er sagt, ja, wir können nicht mehr, und dann wird es ein bisschen schwierig. Das wirst du einfach nicht können auffangen. Also du brauchst immer noch ein Polster eigentlich mit dir. Also ich sage mal, was wir schauen, dass wir eigentlich, wenn möglich, 3 Monate lang können zahlen, ohne dass wir irgendetwas müssen schaffen.
Okay. Und das Zweite war, wegen, weißt, wie schnell kannst du Agentur aufbauen, skalieren, oder? Ich meine jetzt,
das ist eine ziemlich gute Frage. Die habe ich eben letztens gerade mit einem Kollegen darüber diskutiert. Und eigentlich kannst du ja Leute anheuern, wie blöd, du musst ihnen einfach Aufträge organisieren. Wenn du halt jemanden hast, der gut im Sales ist und irgendwie alle Leute an Land zieht, dann könntest du ja noch so viele Leute anstellen. Und ich bin aber der Meinung, dass das Wachsen, und da haben wir das halt vom Anfang wieder mit den 100%, die man nicht füllen kann als neue Mitarbeiter, also nur 60 und bringt dann noch eigene mit, das ist dann das, was man so ein bisschen berücksichtigen muss. Also zu viele Leute einstellen in einer kurzen Zeit ist extrem schwierig. Da können alle Startups, die massiv am Raisen sind und viele Leute einstellen, wahrscheinlich ein Lied davon singen. Und sagen, okay, wenn wir jetzt in einem Monat irgendwie 10 neue Leute haben und dadurch das Team verdoppelt haben, das ist kulturell und prozesstechnisch unheimlich schwierig, weil es muss ja jeder die 10 Leute auch irgendwie noch einschaffen, oder? Ja, das heisst, deine 10 Mitarbeitenden sind damit beschäftigt, die anderen 10 einzuschaffen. Und das riesen, also nervlich und auch aufwandtechnisch, ein riesen Loch in die Kasse. Von dem her, ich bin für kontinuierliches Wachstum. Ich habe angefangen, alleine. Also, ja, ist nochmal eine andere Story, ist ein bisschen komplizierter. Haben mit jemandem zusammen das Ganze gemacht und wir haben das dann untereinander getrennt, oder? Das gibt es halt auch. Und dann kontinuierlich gewachsen, oder? Der Luca hat angefangen als Teilzeitmitarbeiter und ist aber dann nach 3 oder 4, 5 Monaten ist er als Vollzeitmitarbeiter rein. Und dann haben wir knapp ein Jahr später entschieden, wir nehmen noch jemanden dazu mit dem Praktikum. Weil du musst einfach bedenken, die Lohnkosten von einer Agentur sind immer die höchsten Kosten oder von einem Dienstleistungsbetrieb. Und du könntest natürlich hergehen und völlig provisionsbasiert arbeiten, aber das funktioniert wie in meinen Augen zu wenig gut. Es gibt natürlich ganz andere Leute, die sagen, da muss alles voll provisionsbasiert funktionieren. Aber du musst halt jedes Mal denken, du haust halt nochmal einen riesigen Posten drauf auf. Und da ist immer die Frage, wer kümmert sich eigentlich, dass der Posten, der drauf aufgehauen wird, wieder reinkommt. Und du könntest natürlich jetzt auch hergehen und sagen, ja, ich nehme mir irgendwo im Ausland günstige Leute, oder? Irgendwie ein Virtual Assistant, irgendwie in Rumänien, ein Grafikdesigner in Afrika und einen Entwickler in der Ukraine oder so, keine Ahnung wo, oder in Spanien. Und durch das hast du günstigere Lohnkosten, aber du hast ganz andere Kosten und ganz andere Aufwände rundherum, wo du irgendwie musst decken. Und das darf man wie in meinen Augen nicht unterschätzen.
Ja, klar. Ja, macht Sinn. Aber eben, das ist, du bist langsam stetig, einfach immer, das ist stetig am Vergrössern. Eben.
Also, schau, wir haben 3 Freelancer, die ganz spezifisch gewisse Sachen für uns machen. Die sind wirklich in dem, und das lohnt sich auch nicht, die anzustellen. Und die sind auch froh, wenn sie Freelancer sind und die machen das auch gut. In dem Moment, wo du einfach merkst, du könntest so jemanden intern nehmen, weil du so eine hohe Kadenz hast, könntest du ja auch überlegen, mal mit als Freelancing anzufangen und die Leute dann zu integrieren. Habe ich zum Beispiel vorher in meiner alten Bude gemacht, wir hatten eine Freelancerin als Product Ownerin und die haben wir nachher angestellt. Aber das hat es auch Sinn gemacht, wieso nahe an der Wertschöpfungskette da war.
Cool. Ich denke, noch so etwas, was noch so genereller ist, ist, wie machst du das? Weißt du, dass du die Übersicht über die schaffst du mit Miro oder was auch immer für Project Management Tools? Oder weißt du, wie behaltest du die Übersicht, dass du immer so auch im Team innen, dass du weißt, wer ist wo und...
Da habe ich einen guten Tipp. Ich habe schon diverse Sachen ausprobiert und sind jetzt mittlerweile bei einem Tool angelangt, wo jetzt in unserem Modell super funktioniert. Wir haben mit Trello angefangen. Wir haben Asana ausprobiert. Wir haben ein eigenes Projektmanagement mit Gantt-Diagramm, mit ich weiß doch auch nicht alles. Und dann einmal ist es so wie gekommen, dass ich eine Empfehlung irgendwo gesehen habe oder eine Werbung von ClickUp. Und was mir bei ClickUp im ersten Moment sofort gefallen hat, ist die Integration von allen möglichen anderen Tools. Und das ist aber nicht das Entscheidende, was wir jetzt damit arbeiten, sondern was im ClickUp wirklich sehr, sehr geil ist, du hast wie so ein Space und du kannst in dem Space dir eigentlich eine All-Over-Übersicht haben, was in dem Space läuft. Und du kannst dann pro Kundenprojekt ein einzelnes Board mit To-Dos und Tasks machen. Und wir haben halt standardmäßig alle Boards für alle Kunden gleich aufgebaut. Das heisst, ich habe ein All-Overview und ich habe ein Overview für einzelne Kunden und ich kann mit den Filtern arbeiten, zeig mir nur Leute aus dem Team, zeig mir nur, was ist diese Woche, was ist gerade als nächstes offen. Plus, es hat ein sehr, sehr geiles Dashboard als Home-Übersicht. Und dann, Punkt Nummer zwei, warum ich das mega, mega geil finde, du kannst Custom Fields definieren. Also du kannst eigentlich einzelne Felder drin definieren. Das ist geil für Redaktionsplan, wo du eben nicht nur eine Deadline hast, zum wenn du es haben musst, sondern auch noch das Veröffentlichungsdatum. Und das kannst du dann in einem Kalender, und das wäre das dritte Geile, du hast verschiedene Ansichten, du kannst eben von Board auf Liste, auf Kalender, auf Gantt-Diagramm, auf alles Mögliche wechseln. Ihr seht, ich brenne voll das Tool, für das Tool. Das stellt für mich Asana in Schatten, das stellt für mich Atlassian, Jira in Schatten, weil es einfach viel einfacher zum Aufbauen ist. Und mit dem arbeiten wir jetzt. Also es war wirklich ein langer Prozess gewesen, den wir ausprobiert haben. Wir haben lange mit Trello gearbeitet. Und arbeiten jetzt eben mit ClickUp und im System, damit ich das auch noch gesagt habe, wir setzen auf das Kanban-System, dass wir halt mit so Lanes arbeiten. Wir haben immer das Open, wir haben priorisiert, was ist als nächstes da, wir haben in Arbeit, Warten in oder Abhängigkeit und dann, damit wir auch immer sehen, wie groß ist unser Workload in dem Moment, oder? Und wir sehen dann sehr, sehr schnell, haben wir zu viel zu tun oder zu wenig zu tun.
Weißt du, habt ihr dann immer die Meetings? Habt ihr regelmäßig Meetings? Oder ist es mehr so ein bisschen, wenn man das Projekt läuft, ist der macht das? Oder?
Nein, wir haben das gerade vor zwei Wochen umgestellt. Wir haben eigentlich immer eine Woche ein Weekly-Meeting, wo es grösser ist, wo wir halt auch so Forecasts und so interne Themen besprechen. Wir haben ein Daily am Morgen, wo synchron stattfindet, also per Video, und ein Day-Out quasi. So, das ist eine Voice-Message, die wir in unserem Gruppen-Chat schicken. Weil wir das haben wir nicht wollen, gesinkt haben, weil jeder so ein einen anderen Tagesablauf hat, machen wir das halt nicht gerade gleichzeitig, sondern jeder kann am Abend schnell sagen, was er gemacht hat in 45 Sekunden. Und das haben wir jetzt komplett umgestellt. Wir haben gesagt, nicht am Morgen früh das Daily, sondern am Morgen früh haben wir zuerst mal Produktivitätszeit. Also wenn ihr morgen kommt, dann heisst es zuerst mal arbeiten. Man tut sich am Abend vorher schnell notieren, was will man als nächstes machen. Und dann am Morgen, wo man die produktivste Zeit hat, geht man her und schafft es zuerst mal. Dann checkt man Mails und das Projektmanagement und dann machen wir kurz unser Check-in. Und dann haben wir am Check-in auch die Möglichkeit, gewisse Sachen schon bilateral zu besprechen. Wir treffen uns natürlich, oder wir arbeiten nur remote, wir haben einen digitalen Working Space, wo wir uns treffen mit Video. Das ist jetzt nicht Zoom. Es ist auch immer ein bisschen im Wechsel. Wir sind da zwei, drei Sachen am Ausprobieren. Da kann ich also noch keine abschließende Empfehlung geben. Aber wir haben so einen digitalen Workspace, wo man rein sitzen kann und da kann man per Sprache oder per Video quasi in einem Raum sitzen und Fragen stellen, um nicht eben immer zu döckeln und zu schreiben. Und das funktioniert eigentlich recht gut, um eigentlich so den Abgleich zu haben. Und da gehen wir halt auch immer alle Kunden durch, die wir gerade betreuen.
Okay. Sehr spannend. Ja, aber ich weiß nicht, noch Zeit für eine mehr oder wenn wir es mal hier.
Ja, wir haben doch gesehen, wir nehmen so eine Bonusfrage, die so persönlich an mich geht, nehmen wir noch zum Schluss. Und dann müssen wir noch schauen, ob wir deine Fragen eigentlich alle beantwortet haben.
Genau. Also die persönliche Frage an dich. Chris, wie viele Kunden bringt dir deine Präsenz auf Social Media?
Also bis jetzt würde ich mal behaupten, dass alle Kunden, die wir da gewonnen haben, aufgrund von meiner Präsenz auf Social Media gekommen sind in den letzten zwei Jahren.
Okay.
Also es ist aber nicht so, dass ich jetzt kann, die Leute haben immer das Gefühl, du kannst es direkt messen, dass jetzt da einen LinkedIn-Post abgesetzt hast und nachher hast du eine Kundenanfrage bekommen. Und das ist aber in Tat und Wahrheit nicht so. Ich habe gestern zum Beispiel einen Call gehabt mit einem, der hat gesagt, der ist empfohlen, also ich bin empfohlen worden von jemandem und er hat mir dann den Namen gesagt und ich habe den Namen nicht gekannt und der hat wahrscheinlich über LinkedIn irgendeinen Post gesehen und geliked und kommentiert. Ich weiß doch auch nicht, das gibt es halt mal. Und das macht das Mess im digitalen Marketing eben immer so schwierig, weil du hast Breaks, die du nicht kannst auffangen. Und das sehen wir ganz, ganz häufig. Und ich behaupte auch heute immer noch, umso mehr du kommunizierst, umso aktiver du bist, umso mehr Anfragen kommen rein. Es hat mal eine Zeit gegeben, da haben wir gar nichts gemacht und da sind noch keine Anfragen reingekommen. Und wenn du etwas machst, dann kommt immer etwas rein. Also wir haben schon nicht wöchentlich und auch nicht täglich Anfragen, aber das braucht man auch gar nicht, da bin ich gerade froh. Das haben wir eine Zeit lang mal gehabt und haben einfach immer gesagt, ja, wir könnten nicht, wir könnten nicht, wir sind ausgeschossen, wir haben keine Kapazität. Und das macht natürlich auf lange Sicht die Leute auch nicht happy. Aber wir können pro Monat von 1 bis 2 Anfragen ausgehen, wo ich stolz davon kann sagen, dass wir die 1 bis 2 Anfragen auch werden gewinnen. Okay. Ja. Weil die Leute sich so sehr, oder weißt, wir haben so viel Vertrauen schon vorher in diesen Präsenzen aufgebaut, dass die Leute nicht einem blind vertrauen, das wäre jetzt böse gesagt, sondern dass sie wissen, was sie überkommen. Und da gibt es auch bei uns keine lange Offerte und Diskussionsrunden in dem Sinn. Mhm. Aber ich kann wirklich sagen, Social Media, die Aktivität, wenn wir sie runterfahren, wenn wir nichts machen, dann bricht das Ganze ein. Auch TikTok jetzt, by the way. TikTok ist... Alle sagen, warum machst du B2B auf TikTok? Ich habe doch keine Reichweite. Natürlich habe ich keine Reichweite. Ich mache irgendwie Marketing für Menschen, die auf einer Plattform sind, wo sie nette Leute tanzen sehen. Und ich muss aber sagen, ich bekomme immer mehr Anfragen auf LinkedIn und immer mehr schwappen drüber. Und da kommen dann interessante Gespräche zustande. Und vielleicht wird das auch wie bei den anderen in 2, 3, 4 Monaten mal ein Thema.
Mhm. Okay, also in dem Fall eben, es ist eindeutig für dich, es lohnt sich. Also,
also ich glaube, jetzt gerade in dieser Zeit, wo du halt keine Networking-Events durchmachst und ich bin auch wahrscheinlich zu asozial, dass ich die ganze Zeit irgendwie an Networking-Events gehen und am Abend noch irgendwelche Küppli schlürfen. Und so habe ich quasi eine Plattform oder habe ich verschiedene Plattformen, die tätig sind, wo wir eine gewisse Reichweite anbekommen. Und es ist auch immer wieder gut, was da für ein Smalltalk entsteht. Das ist ja eigentlich wie ein Event, wo du hergehst. Ja. Einfach ein bisschen eine andere Art. Man muss sich ein bisschen finden, wie man in die Smalltalk-Situation eigentlich reinkommt. Und ich kann ganz klar sagen, dass der Social, also meine Präsenz auf Social Media uns allen etwas bringt. Aber kleine Ohrfeige an Luca und an Lisa, die müssen auch noch ein bisschen mehr Präsenz mitbringen, weil Beyond bin ja nicht nur mehr ich.
Okay, ja. Los.
Ja, warte, nee, ich kann es Ihnen schnell sagen.
Ja, genau. Nein, aber ja, cool. Nee, ist doch schön, aber irgendwie... Es gibt eben so die zwei Seiten, also die das sehen und die anderen, die so ein bisschen ablächeln und sagen, ja. Irgendwie wissen sie zwar, dass man sagt, es wäre gut, aber sie nehmen es nicht wirklich ernst, oder? Aber es ist schon mal spannend zu hören, dass es effektiv wirklich auch zu Leads und schlussendlich zu Kunden führt. Also.
Das ist ja so. Aber jetzt schnell abschließend die Frage an die Retour. Hätte das Gespräch heute etwas gebracht? Weißt du, was die nächsten Schritte sind?
Ja, definitiv. Nein, hat mir wirklich etwas gebracht. Also wir werden es sicher mit dem Pricing, also mit der Rechtsform, aber auch mit dem Pricing, tun wir es jetzt wahrscheinlich sogar schon heute Abend. Wir werden das Zeug auch schnell umsetzen. Damit auseinandersetzen. Und eben, wie du gesagt hast, wir gehen dem nachher. Wir tun jetzt mal mit den nächsten paar Projekten, mit denen, die wir schon haben, probieren wir eben nicht zu faken, sondern einfach das zu machen, was wir können, offen. Und sicher auch einfach bei den Kunden das Feedback zurückholen, dass wir unsere Prozesse noch ein bisschen schärfen können.
Ja, halt also ungeniert, auch wenn du mal eine Emergency-Anfrage hast für das Kundenprojekt, darfst du mir jederzeit die Frage natürlich stellen. Und das wäre natürlich jetzt aber auch die Frage an wieder unsere Community, oder? Ihr habt gehört, an was der Marco jetzt dran ist. Er wird sich jetzt darum kümmern, die gewissen Grundsteine zu legen. Wir haben einige Fragen von euch beantwortet. Wir wissen jetzt, wir gehen den Weg von der Selbstständigkeit. Was brennt euch unter den Nägeln? Wir werden natürlich wieder im Blogartikel den Link rein tun zu der Abstimmung. Ihr könnt wahrscheinlich bei mir und bei Marco auch wieder auf LinkedIn abstimmen, eure Kommentare reingeben. Und natürlich vergesst es nicht, ihr könnt auf anchor.fm/beyondthenow oder auf marketingbooster.me drauf gehen, da kommen die auf die Anchor.fm-Plattform. Und da gibt es einen Knopf, den könnt ihr sogar im Browser auf eurem Smartphone anwählen. Drückt da drauf, sendet uns ein Message und wir werden euch live mit eurer Frage da, nein, nicht live, Blödsinn, aber wir werden euch in den Podcast einbinden. Und da könnt ihr schon sagen, wer das sind, was ihr macht, warum es euch gerade interessiert. Cool. Und habt eigentlich quasi dann nochmal eine zusätzliche Bühne. Und ich hoffe, wir bekommen wieder so viele Fragen. Und ich würde sagen, Marco, du hast ein bisschen vorbereitet, also zum Nachbereiten, das wieder alles verbloggen. Und zum Vorbereiten fürs nächste Mal, was sind die nächsten Fragen? Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn die Ferienzeit wahrscheinlich um ist, wieder. Gehst du noch in Ferien?
Ja, ich habe die ersten 2 Augustwoche effektiv noch.
Ja, dann müssen wir schauen, weil da bin ich gerade vorher, bin ich retour. Da müssen wir es irgendwie so dazwischen rein tun. bevor du in die Ferien gehst, sonst haben wir da rein. Du bist ja schon ein Grossunternehmen bis dahin.
Nein, aber das ist doch super. Ich freue mich auch immer auf die Fragen und irgendwelches Feedback. Also, das ist mega cool. Ich finde auch das Format eben, finde ich wirklich cool mit diesen Fragen und hoffe, dass auch nicht nur mehr etwas profitieren kann. Aber,
ich hoffe es auch nicht. Auch da, ihr dürft jederzeit gerne Feedback geben. Also, wer zugelassen hat, jetzt sagen, Jungs, ihr macht ein völliges Seich, wir finden es mega cool, sagen, wie ihr das findet. Koppelt das noch mit der Frage, die ich so beantworte. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern ich komme mit meiner Erfahrung, die ich habe, aus 10 Jahren Agenturzeit, aus 10 Jahren Dozentenzeit, aus 2-3 Jahren auf Rundenseite, Start-up-Umfeld, wo ich viel mitbringen kann. Wir werden jetzt ein bisschen ins Thema Richtung Agentur gehen, aber eure Frage muss ich nicht immer nur auf die Selbstständigkeit von der Agentur beziehen. Ihr könnt auch mal eine effektive oder eine andere Frage stellen, wo dann vielleicht auch in Kombination mit etwas Operativem von Marco, von seinem Projekt ist. Also traut euch, wir beißen niemandem den Kopf ab. Und von dem her, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es heisst, der Marketing Booster ist online. Und danke vielmals fürs Zuhören und Zuschauen.
Merci vielmals, ja. Tschüss.
Ciao.
Ciao.